Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit Ihrem Moderator Andi Dietrich.
Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Ich bin heute wieder nicht alleine, das wäre auch etwas tröge für dieses Format. Ich darf ganz herzlich begrüßen Professor Dr. Markus Tomczyk. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, herzlich willkommen, Andy. Ah nein, hallo Andy an der Stelle.
Auch du darfst auch herzlich willkommen sagen, denn was man an der Stelle mal sagen muss, du bist ein erfahrener Podcast-Moderator. Das hört man an deiner Stimme. Du hast eine tolle Radiostimme. Und dein InnoFM-Podcast, den ich hier an der Stelle mal ganz schwer bewerben möchte, das finde ich ist einer der besten Podcasts, die wir in der Immobilienwirtschaft haben, mit Fokus auf Facility Management. Woher das kommt, werden wir gleich diskutieren.
Ja, schönen Dank für das Lob, Andy. Kann ich nur zurückgeben. Ich bin auch treuer Hörer deines PropTalk-Podcasts und heute Morgen noch die aktuelle Folge gehört. Also kann ich nur zurückgeben. Danke aber für das Kompliment.
Sehr gut. Das bedeutet doch für uns beide, dass wir zumindest immer einen Hörer haben. Das ist doch schon mal gut zu wissen, dass genau. Wir es nicht für die Tonne produzieren.
Also mindestens einer müsste heute Morgen schon angezeigt worden sein.
Ja, genau. Das war der eine Hörer, den wir für die Folge auch vorgesehen haben. Und es ist wunderbar, dass du der Rolle nachgekommen bist.
Aber also, Markus, wenn ich mal einhaken darf, akademische Titel sind bei Podcasts, glaube ich, überflüssig. Also ich bin zwar schon ein bisschen älter, aber noch nicht so eitel, dass ich in der Ansprache den Professor Doktor jeweils hören muss an der Stelle. Kannst du auch weglassen.
Ja, aber ich wollte Professor Doktor sagen, weil es halt so plakativ auch schon auf deinen Beruf hinweist. Ah, okay. Du bist nämlich an der Westfälischen Hochschule und da verantwortlich für das Facility Management, für das technische Facility Management, ist glaube ich ein BWL-Studiengang und der ist unter deiner Ägide.
Ja, also in der Tat ist es ein wirtschaftsingenieurwissenschaftlicher Studiengang. Also wir haben okay. In der Tat eine Mischung aus den reinen Ingenieurwissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre, wobei wir einen sehr technischen Schwerpunkt haben. Ich bin nämlich von 15 Dozenten in diesem Studiengang einer von zwei Quotenbewerbern, wie ich immer so schön sage. Damit siehst du, unsere Schwerpunkte sind sehr technisch an der Stelle. Es ist nicht besser oder schlechter als die Kollegen, die eher einen betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt haben, aber es ist ein ganz spezifisches Profil bei uns in Gelsenkirchen, ja.
Ja, sehr gut. Genau, Gelsenkirchen ist schon ein guter Punkt. Du bist mitten im Ruhrgebiet in einer auch aus Sicht des Facility Managements sehr, sehr spannenden Region. Man könnte sagen, du hast viele große Unternehmen direkt vor der Haustür und ihr habt auch den größten Facility Management Studiengang, wenn mich nicht alles irrt.
Ja, genau. Ich bin nicht nur Kind des Ruhrgebiets, sondern bin in der Tat jetzt eingesetzt an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen und haben da sonst fast seit fast seit 20 Jahren einen Studiengang, der zum Teil mal 250 Erstsemester hatte. Also wir haben so ungefähr 800 Vollzeitstudierende. Das ist schon nicht nur einer der ältesten, sondern auch einer der größten, nein, der größte in Deutschland. Aber das sagt erstmal gar nichts aus über die Qualität. In der Tat, ja, da sind wir sehr, sehr eifrig dabei, den Nachwuchs von morgen in dieser Branche auszubilden.
Also wenn ich sage größter Studiengang, dann meine ich natürlich sowohl quantitativ, ja, mit den meisten Studierenden, die ihr habt, als auch qualitativ, ist ja ganz klar.
Ja, klar. Qualitativ, wie gesagt, da gibt es unglaublich unterschiedliche Profile in ganz Deutschland, damit wir mittlerweile ja über mehr als ein Dutzend Studiengänge. Da sage ich immer, History matters. Wenn man aus der Ökotufologie kommt, wie die Münsteraner Kollegen, haben sie andere Schwerpunkte als wir, die aus dem technischen Maschinenbau und Fern- und Entsorgungsbereich kommen. Aber der Markt braucht sie alle, das ist das schöne Moment. Ne?
Ja, das ist eine Frage, die ohnehin auf der Hand liegt. Ich meine, ihr bildet Facility Manager aus, die danach in die freie Wirtschaft gehen. Nun könnte man ja denken, die Zeiten sind ernst. Wir steuern auf eine Wirtschaftskrise zu aufgrund der Corona-Pandemie. Die richtigen Auswirkungen sind an vielen Stellen noch gar nicht erkennbar. Ne? Also man hängt ja irgendwie auch am Tropf der politischen Subventionen, die es gibt. Aber im Vorgespräch meintest du bereits, eure Studierenden haben nicht das Problem, keine Jobs zu finden.
Nee, das ist das Schöne. Jetzt kann ich ehrlich gesagt noch nicht die konkreten Auswirkungen der Pandemie schildern. Da habe ich so noch relativ wenig Feedback. Wobei ich auch gerade von zwei Studierenden eine Podcast-Folge produzieren lasse, die genau dieser Frage nachgehen, wie sich das Einstellungsverhalten der FMler in dieser Pandemiephase verändert hat. Aber grundsätzlich, jenseits dieser Pandemie, haben unsere Absolventen kaum ein Problem, einen guten Job zu finden. Die werden meistens schon im Prozess des Studiums von den Unternehmen wegakquiriert und haben dann schon den Vertrag, wenn wir denen feierlich die Urkunde überreichen. ansprechen. Das ist das Schöne, der Markt braucht diese jungfachen Führungskräfte, weil ich glaube, diese Branche wird ja nicht aussterben. Und wenn dann mal die geburtenschwachen Jahrgänge kommen und diese Quantitäten ein Stück weit einbrechen, dann wird das noch schlimmer. Also ich glaube, dieses Fachkräftemangelthema, was immer schon durch die Branche geistert, wird noch zunehmen. Also ich habe gerade angedeutet, 250 Erstsemester vor ein paar Jahren. Mittlerweile haben wir keine 50 Erstsemester mehr und das wird ja nicht besser. Von daher, da muss man sich als Unternehmen tatsächlich in dieser Branche auch darum kümmern, dass man die zukünftigen Fach- und Führungskräfte noch an Bord holt.
Ja, vor allem muss man sich auch an deiner Position darum kümmern, dass man sie zukunftsfähig ausbildet. Ich meine, wenige Bereiche in der Immobilienwirtschaft waren in den letzten Jahren so sehr auch von Digitalisierung, von neuen Prozessen etc. geprägt wie das Facility Management. Deine Absolventen arbeiten direkt am Gebäude. Das sind die Gebäudemanager, die müssen schauen, dass die Gebäude funktionieren während einer Pandemie, auch ohne Pandemie. Darauf hast du dich spezialisiert. Du bist Experte für Innovationen im Facility Management. Du bist ein Digitalisierungsenthusiast, wie man hier mal sagen möchte. Und du bist auf keinen Fall Teil einer grauen Theorie in deinem Studiengang. Du bist kein reiner Forscher, du bist auch ein Praktiker. Und darüber will ich heute mit dir reden. Wie Digitalisierung denn dein Studienfach, das Facility Management, verändert hat, beziehungsweise nach wie vor verändert. Du hast ein paar steile Thesen schon mal formuliert zum Thema Innovation im Facility Management. Vielleicht können wir die einmal durchgehen. Wie ist denn dein Blick auf neue Technologien in deinem Berufszweig?
Ja, essentiell wichtig, ohne Frage. Wie die meisten anderen Branchen sind wir natürlich extrem abhängig von neuen Entwicklungen, von Innovationen. Das ist das Schöne in meinem Berufsstand. Ich bin ja nicht nur ein schlichter BWLer, als den ich mich immer bezeichne, sondern beschäftige mich mit dem Branchenschwerpunkt der Immobilienwirtschaft tatsächlich mit solchen digitalen Innovationen. Und das Schöne ist, solche digitalen Innovationen bekommen also so wellenartig Aufmerksamkeit und zurzeit eben extreme Aufmerksamkeit, weil Manager, Politiker, Verbandsvertreter beschwören eben technische Innovationen, solche Digitalisierungsthemen als Garant für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, aber vor allen Dingen auch, und das ist ja die neue Entwicklung rund um diese Szene ja als Garant zum Überleben, weil das Thema Disruption steht ja dann auch im Raum. Und von daher, ja, wir bemühen uns, den Studiengang stetig zu aktualisieren. Aber auch in den Projekten merkt man, wie drängend so ein Thema ist. Ne? Also man sucht da Erfolgsrezepte, man sucht das Geheimnis, wie werde ich jetzt innovativ an der Stelle. Und das macht mal unseren Job natürlich spannend. Ne? Ich bin jetzt seit über 20 Jahren in diesem Innovationsthema behaftet, ja, als Studienpionier im Grunde. Mein Vater würde sagen, ich habe auch was Richtiges gelernt. Also ich bin gelernter Aus- und großen Handelskaufmann, der Aus- und großen, ja, wie heißen die Jungs? Groß- und Auslandskaufmann, so heißen die. Aber bin dann irgendwie über ein paar Umwege noch zum Studium gekommen und dann schlichtweg auch in der Hochschule gelandet. Und wie du gerade sagtest, wir sind ja an der Fachhochschule in der Tat so, dass wir einen ganz anderen Bildungsauftrag als die Universitäten haben. Wir bilden nicht für die Wissenschaft aus, sondern wir bilden mit dem ersten berufsqualifizierenden Abschluss aus. Bei uns sind die Studierenden tatsächlich über 6 bis x Semester in Laboren, Schrauben an Lüftungsanlagen rum, Schrauben an Heizungsanlagen rum und bekommen dann nebenbei noch so ein Stück weit das methodische Rüstzeug, um die Welt neu zu erfinden, sage ich immer. Ne? Also ein Stück weit sich auch in Frage zu stellen, ein Stück weit neue Kompetenzen anzueignen, die diesen Weg der digitalen Transformation auch in unserer Branche dann erfolgreich zurücklegen lassen.
Nun seid ihr ja in einem Bereich, den es nicht erst seit gestern gibt, das Facility Management, die Prozesse darin, auch die Unternehmen sind alle Jahrzehnte alt, das sind historisch gewachsene Aufgaben, die da übernommen werden, das sind Aufgabenbereiche, die sich in den letzten Jahrzehnten zumindest auf den ersten Blick kaum geändert haben. Du hast in deinem Podcast InnoFM hast du oft auch mit Entscheidern aus genau diesen Facility Management Dienstleistern gesprochen. Hast du denn das Gefühl, dass die auch wirklich so einen richtigen Veränderungsdruck spüren oder hat man da diese typische Beharrlichkeit, die man in der Immobilienwirtschaft in Gänze aktuell noch sieht?
Ja, das würde ich gerne unterscheiden, Andy, zwischen meinen Interviewpartnern und der Branche. Ich moderiere ja in der Tat immer an. Ich spreche in meinem Podcast mit dem dynamischen Rand einer Immobilien- und FM-Szene. Und da gibt es in der Tat schon Widerspruch, die sagen, mein Gott, lass das doch mal weg. Wir sind doch in Gänze innovativ. Wir sind doch in Gänze in der Lage, uns auch ein Stück weit in diese Zukunft zu begeben. Ich glaube, dem ist nicht so. Also ich glaube, dass in der Tat die Immobilien- und wahrscheinlich auch die Facility Management Branche noch eine sehr, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, beharrungsresistente Branche. Es gibt da einen dynamischen Wandel, es gibt auch unglaublich gute Vorzeigeprojekte an der Stelle, aber ich glaube, diese digitale Transformation einer Immobilien- und FM-Branche, das ist so ein Stück weit zwischen Veränderungsdruck und den Beharrungskräften, die bei uns noch relativ groß ausgeprägt sind. Also mein Lieblingszitat ist ja von unserem Podcast-Kollegen, dem Christoph Käse, der mal gesagt hat auf einer Veranstaltung, die wir zusammen in Düsseldorf gemacht haben vor ein paar Jahren, Disruption erkennt man am Lachen der Halbtoten auf dem Weg zum Friedhof. Und das trifft auch in unserer Branche zu. Und übrigens in meiner ersten Podcast-Folge im Mai 2019 hat der Wolfgang Moderegger gesagt, auf die Frage, ob er das auch so kennt, hat er gesagt, ja, kommen Sie doch mal zu Exporeal, dort können Sie eine große Ansammlung von lachenden Halbtoten sehen. Weil ich glaube, in der Tat, die Immobilienbranche ist noch sehr tradiert, wenngleich sich das natürlich ändert. Durch solche Aktivitäten, wie ihr sie betreibt, über die ZIA, durch Studiengänge, die sich an der Stelle auch ein Stück weit erneuern. Es gibt ja schon Studiengänge, wo Digitalisierung nicht nur oben drauf steht, sondern wo sie tatsächlich auch umgesetzt wird. Aber das ist ein langsamer Prozess und das ist gar nicht so verwunderlich, weil in allen anderen Bereichen, nicht nur in unserer Branche, in vielen anderen Bereichen, auch guckt ihr die Automobilindustrie an, die großen Player in dem Bankenbereich, die tun sich ja nicht leicht, sich selber in Frage zu stellen, Kompetenzen zu entwerten, die sie ja jahrzehntelang wertvoll gemacht haben und wo sie auch gutes Geld verdient haben. Das ist ja der große Knackpunkt in diesem Innovationsbereich, Neues zu wagen. Ich sage immer, der größte Impulsgeber ist der Handlungsdruck von außen. In saturierten Gesellschaften, in gut gehenden, florierenden Unternehmen habe ich doch keinen Druck, mich selber in Frage zu stellen. Und das gilt ja auch für die Immobilienbranche. Die verdienen doch gutes Geld. Und dann ist der Druck, sich zu verändern, nicht ganz so groß wie in anderen Bereichen. Jetzt hat natürlich die Pandemie ein Stück weit Impulse gegeben, aber da sage ich an anderer Stelle immer, das ist eher eine Pseudo-Digitalisierung. Nur weil wir beide jetzt im Team-Meeting hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen und ganz viele Studierende in Zoom-Meetings gequält werden jetzt in den Veranstaltungen, heißt das noch nicht, dass wir digitalisiert sind. Da gehört ja noch viel mehr zu. Ne? Also Mindset, ein Thema, das wirklich sinnvoll digitale Tools und Techniken eingesetzt werden. Von daher, das ist ein Riesenthema, aber es prototypisch für diesen Innovations- und Veränderungsbereich, für diese Change-Prozesse in solchen Branchen, wo uns das nicht leicht fällt. Ne? Ich will mich auch als Innovationsforscher nicht jeden Tag neu erfinden. Ich bringe immer wieder das gleiche banale Beispiel. Wenn ich morgens in das Badezimmer, dieses kleine Podcast-Studio und Homeoffice, in dem ich gerade sitze, wenn ich da die Zahnpastatube von rechts nach links stelle und meine Frau geht ins Badezimmer, dann sagt sie, was ist denn hier los? Hier fühle ich mich irgendwie unwohl. Warum machst du das? Wir wollen uns nicht jeden Tag verändern als Mensch. Wir wollen ein Stück weit unsere Routinen haben. Und das ist die Herausforderung im Innovationsbereich. Und zwar prototypisch auch in dieser Branche, dieser digitalen Transformation einer FM in Immobilienwirtschaft.
Nun hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Ja, also diesen Veränderungsdruck, den spüren wir in unserer Branche nur am Rande. Hast du das Gefühl, dass dieser Rand auch schon das Facility Management ist? Ich könnte mir vorstellen, in den letzten Jahren, in denen die Kaufpreise sehr stark gestiegen sind, die Mieten vielleicht nicht Schritt halten konnten, dass der Renditedruck auch aus Investorensicht, aus Asset-Manager-Sicht stark gestiegen ist. Und wo spart man ein, insbesondere auch am Facility-Management? Hast du das Gefühl, dass dieser Veränderungsdruck dazu geführt hat, dass ihr vielleicht einer der innovativeren Teile der Immobilienbranche seid?
Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Der Druck kommt natürlich auch so in der Ecke. Ne? Die ganzen Preisverhandlungen in den Ausschreibungen, so, da wird ja nicht in die Hände geklatscht auf Seiten der Dienstleister und Corporates. Der Druck ist schon da. Ob das aber jetzt zu Innovation geführt hat, weiß ich nicht. Ne? In Teilen der Branche wird ja auch immer wieder mit dem Preisdruck, mit Senkung der Stundensätze diskutiert und so. Ich glaube, von der Stelle kommt nicht der große Innovationsdruck. Der kommt von anderer Seite her, aber ja, genau. Ich glaube, der kommt von der anderen Seite.
Woher kommt der? Was würdest du sagen? Woher kommt der Innovationsdruck? Ist das ein eigener Druck, den man sich aufbaut? Oder ist das tatsächlich, dass man vielleicht links und rechts schaut, wie sich andere Branchen und Sektoren verändern?
Ja, es ist sehr vielfältig. Ich glaube, es gibt natürlich, also bei Personen gibt es intrinsisch Motivierte und es gibt Unternehmen, die ein bisschen proaktiver an solche Entwicklungen rangehen und auch sich wirklich als Early Follower oder wirklich Innovatoren in den Markt positionieren wollen. Da sind natürlich auch die PropTechs zu nennen. Da haben wir auch in unserer Branche, in diesem Wirtschaftungsszene, PropTechs, die mit ganz wundervollen Ideen rauskommen. Die haben dann nur das Problem, dass ihnen die Kunden fehlen an der Stelle und möglicherweise auch ein bisschen das Kapital. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, diese Koexistenz von PropTechs auf der einen Seite und den großen Dienstleistern oder Properties beziehungsweise den Corporates auf der anderen Seite. Ich finde, ein großer Impulsgeber ist an der Stelle in der Tat, aber auch, auch die Entwicklung in anderen Branchen, wo wir durchaus analogiegleich feststellen können, dass wir mit neuen Lösungen tatsächlich ganz faszinierende Themen umsetzen können. Und der nächste Impulsgeber ist sicher auch der Regelungsgeber. Also wenn wir uns das ganze Thema um ESG angucken, um diese Themen der Nachhaltigkeit, um die Bepreisung von dem CO2-Footprint, dann sind das auch Impulse, die an der Stelle natürlich was bewegen in der Branche. Dann merkt man, werden sie auf einmal wach und gucken, ne, so ein Nachhaltigkeitsthema ist nicht neu. Ne, das ist jenseits eines Greenwashing immer schon so mitgefahren, Entwicklung von Zertifikaten und so weiter. Aber jetzt kommt auf einmal die Bepreisung von CO2 und dann wird es ernst. Jetzt wird es auch an der Stelle wehtun oder andersrum, jetzt können wir den Erfolg auch messen unserer Tätigkeiten und dann können wir auch neue Produkte, neue Dienstleistungskombinationen entsprechend entwickeln, die der Kunde honoriert. Und dann ist der Preis sogar nicht mehr ganz so groß. Ne? Wenn wir uns jetzt richtig positionieren, haben wir, glaube ich, eine ganz große Chance, zukünftig noch mehr Wertschätzung zu erlangen, weil wir in dem Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, eine ganz wesentliche Rolle spielen werden. Also wir, meine ich jetzt den FM-Bereich, also die Nutzungsphase in diesem Immobilienlebenszyklus.
Das ist ein super wichtiger Punkt, zumal es wirklich ein existenzielles Thema ist der Immobilienwirtschaft, einfach weil es heute auch regulatorisch und vor allem auch gesellschaftlich eingefordert wird. Also das genau. Nachhaltigkeit ist ein Thema, vor dem wir uns nicht verstecken können. Und ich fand das schon 2012, 13, als ich in die Branche eingestiegen bin und das Thema gehört habe, dachte ich, na okay, ist ein schöner Marketingbegriff. Aber heute hat er Hand und Fuß, ja, da ist echt Fleisch am Knochen. Und ich glaube, dass unsere Branche sich davon nicht verstecken kann. Du siehst es in vielen Branchen, aber unsere Branche, die nun auch mal, wenn wir allein auf das Thema Energie schauen, für ein Drittel der CO2-Ausstöße in der gesamten deutschen Industrie verantwortlich ist, ja, da müssen wir ran. Und ich glaube, dass da Facility Management durchaus eine Speerspitze der Bewegung sein könnte oder auch sollte.
Unbedingt. Und ich habe ja früher mal gesagt, ökologische Innovationen, die setzen sich nur dann durch, wenn sie sich entweder ökonomisch auch rechnen oder wenn der Regelungsgeber sie vorgibt. Und jetzt haben wir beides. Also sie rechnen sich jetzt auch und der Regelungsgeber hat an der Stelle die eine oder andere Speerspitze gesetzt. Von daher, das wird auf jeden Fall so kommen, dass wir uns hier vernünftig positionieren müssen, um da nicht nur mitzulaufen, sondern proaktiv solche Entwicklungen auch anzustoßen.
Nun begleitest du das Thema Innovation schon seit 20 Jahren, beziehungsweise du begleitest es ja nicht nur, du treibst es ja auch aktiv voran. Hast du das Gefühl, dass die Bewegung in den letzten Jahren vielleicht auch durch PropTech oder durch die Digitalisierung an Fahrt aufgenommen hat? Oder gab es diese Innovationsfähigkeit auch schon früher, aber sie war halt nicht so augenscheinlich wie heute?
Ohne Zweifel, du sprichst das Thema PropTech an. Das ist eine Szene, die unglaublich erfrischend ist für also einen tradierten Bereich. Sie hatten wirklich schöne Impulse gesetzt. Ansonsten kann ich mich nur wiederholen, das ist ein dynamischer Rand und der Rest folgt, wenn überhaupt mit einem gewissen Zeitversatz oder bleibt in den eher in dem Verhalten der Besitzstandswahrung, weil er sich ja so ganz wohl fühlt. Also ich glaube, dass die Innovationsfähigkeit nicht zugenommen hat. Das ist übrigens auch ein spannendes Thema, was ich ja auch mit den Kollegen, du bist ja sehr nah an der ZIA dran, ihr habt ja diesen Digitalisierungsstudie veröffentlicht, wo sich dann alle auf die Schulter geklopft haben, dass sie noch mehr F&E-Investitionen oder Investitionen in diese digitalen Themen verzeichnet habt. Ich glaube, das alleine ist ja noch kein wirklicher Indikator für den Innovationserfolg oder Erfolg in diesem digitalen Transformationsbereich. Denn was sagt das aus, wenn man mehr Geld in solche digitalen Tools gesteckt hat? Letztendlich brauche ich Markterfolg. Ne? Da bin ich ja schlichter Ökonom. Ich brauche Erfolg am Markt und nicht den Ausweis von irgendwelchen Input-Ressourcen, die ich da ins System reingesteckt habe. Ne? Es ist ja so, als würde ein Schreiner, ein Kollege von mir in der Straße sagen, ich messe meinen Erfolg daran, wie teuer mein Holz war oder wie viel Holz ich verbaut habe. Am Ende des Tages misst er seinen Erfolg daran, wie viele Kunden seine Stühle und seine Tische und Schränke gekauft haben. Ne? Also die Indikatorik ist ein bisschen zweifelhaft, aber ich glaube in der Tat, dass die Branche an Zugkraft gewinnt, auch in diesem Bereich Innovation, dass dieser dynamische Rand, wie ich immer so schön nenne, tatsächlich breiter wird. Und das ist auch ursächlich durch diese PropTech-Szene gekommen. Die haben es ja einfacher, auf der grünen Wiese zu innovieren, ist ein bisschen leichter als Besitzstände in Frage zu stellen, die ich in den letzten 10, 20 Jahren, die mich ja erfolgreich gemacht haben. Und deshalb hat dieser Impuls von diesem Ökosystem der PropTechs sicher einen schönen Beitrag geleistet für unsere Branche insgesamt.
Wenn man das Bild, das du vorhin gezeichnet hast, nochmal aufgreifen kann, es ist natürlich leichter, wenn man das Bad frisch eingerichtet hat, vielleicht die Zahnpasta nochmal in eine andere Ecke zu stellen, als wenn das schon seit 10 Jahren genau an dem Fleck steht und man dann irgendwie sich von heute auf morgen verändern muss.
Ja, ohne Zweifel. Das ist der große Vorteil der PropTech-Szene, die im Vergleich zu den etablierten Corporates, aber auch Dienstleistern eben, dieses Spannungsfeld von Routine und Innovation. Also Routine hat ja so ein, ja, wenn wir es mal übertreiben, so eine Null-Fehler-Toleranz. Da muss alles funktionieren. Ne? Das sind routinierte Prozesse, die ablaufen. Und jetzt kommt dieses Innovationsthema, wo ich ja im Grunde Fehler provoziere, wo ich Fehler zulassen muss. Weil ein Großteil von innovativen Projekten, genauso wie übrigens die Gründung von PropTechs, sind ungefähr nach unseren Statistiken auch der letzten Jahrzehnte, sind ungefähr nur 20% der mit Kapital und mit Personalressourcen gestarteten Projekte sind am Ende des Tages erfolgreich. So 80% scheitern. Das hat Gründe an der Stelle. Aber ich muss ernst nehmen, dass ich in so einem Innovationsbereich ja Fehler zulassen muss. Und diese Parallelisierung von Routinebereich auf der einen Seite und dem Innovationsbereich auf der anderen ist eine unglaubliche Herausforderung für solche Unternehmen. Das haben PropTechs natürlich unglaublich leicht, weil sie haben keine alte Routine, keine Besitzstände, die sie bewahren müssen, sondern sie können auf der grünen Wiese starten und im Extremfall sogar disruptiv ansetzen, die tradierten Player ein Stück weit mal zumindest dran zu rütteln. Also das haben wir ja bei uns in der Branche noch nicht so wirklich, dass wir disruptive Ansätze finden. Aber ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert, dass die großen ja auch Tech-Konzerne mit ihren milliardengefüllten Kassen vielleicht auch mal in so einer so bedeutsamen großen Branche wie der Immobilienbranche in Deutschland ansetzen und sagen, so probieren wir doch mal unser Glück. Ne? Also ne, so der Merger von Google bei Nest Labs, 3,2 Milliarden, ist ja nur ein Fingerzeig in so eine Richtung. Ich bin mal gespannt, wann die Anschläge da näher kommen. Und dann kommen wir wieder zurück auf das Zitat von Christoph, das am Lachen der Halbtoten auf dem Weg zum Friedhof. Ne? Im Moment lachen ja noch alle. Ne? Ist viel zu kompliziert, Betreiberverantwortung, Technik und so, da ist viel zu intransparent, wir haben gar keine richtigen Datengrundlagen. Da trauen die sich noch nicht ran. Ja, mag sein, aber meine Prognose ist, irgendwann wird das so sein? Und dann ist die Frage, mit welchen Antworten wir bislang oder bis dahin darauf reagiert haben.
Also Christoph Käse ist auch Autor des Buches Silicon Valley, was, glaube ich, im Zuge der Digitalisierung zur Pflichtlektüre zumindest der Verantwortlichen in unserer Branche geworden ist.
Und also ich kenne Volker Berke auch, ne? Also er hat ja mittlerweile 3 geschrieben, ja.
Ja, genau. Also ich kenne wenige Leute, die es noch nicht gelesen haben. Was man ja dem Silicon Valley insgesamt nachsagen kann, die kamen in den letzten Jahren immer etwas später zu einem Trend, aber wenn sie kamen, dann mit voller Kraft. Und in der Tat, ja, wenn der Markteinstieg eines großen Silicon Valley Players in der Immobilienwirtschaft erfolgt, und damit meine ich jetzt nicht so Untervermietungsthemen wie WeWork und Co., die ja eigentlich nur Mietkonzepte in die aktuelle Zeit überführen, sondern wirklich auch an den Prozessen ansetzen, dann können wir uns unter Umständen anschnallen. Die bringen auch dann wirklich das Fehlerrisiko mit und die tiefen Taschen, um diese Fehler auch mal zu verkraften.
Genau, wir sind in Deutschland ja seit jeher sehr, sehr gut gewesen mit solchen, ich nenne es mal, Verbesserungsinnovationen. Das sehen wir auch in der Automobilindustrie. Ne? Wirklich eine tolle Automobile. Ich habe ja auch nochmal kommentiert, den scheinenden Aufsichtsratsvorsitz von Daimler in der Jahreswende, die gesagt haben, wir bauen immer noch die besseren Autos als Tesla. Das mag sein. Aber möglicherweise ist zukünftig gar nicht mehr relevant, ein gutes Auto zu bauen, sondern die bessere Mobilitätsleistung anzubieten. Und die Millionen von Testkilometern werden woanders gefahren zurzeit mit den selbstfahrenden Autos. Level 4 und Co. ist die Frage, wer da die Nase vorne hatte. Und ne, übertragen wir das auf unsere Branche. Wir sind zwar gut mit Verbesserungsinnovationen an der Stelle und auch den Einsatz von digitalen Tools und Technik an der Stelle, aber wirklich radikale und disruptive Ansätze. Na, da bin ich unsicher, ob die aus unserer Branche kommen werden. Und wenn sich dann irgendwann jemand aufmacht, dann haben wir tatsächlich möglicherweise einen Player auf dem Markt, der so ganze Wertschöpfungsarchitekturen in Frage stellen können. Ich sehe das zurzeit noch nicht, aber ich habe ja vielfach meine Idee für so eine Abwicklung von Prozessen über so ein Smart Contract, die Blockchain an der Stelle, dass wir keine Ausschreibungen mehr über 4, 5 oder gar 10 Jahre sehen, sondern dass die wirklich ad hoc über so eine Plattform administriert werden. Und du hast gerade WeWork angedeutet. Die haben ja, also der IPO war ja so ein Stück weit nicht gerade förderlich für so einen Konzern. Aber wenn man sich kurz nochmal die Presse angeschaut hat, die haben tatsächlich auch die Bewirtschaftung mit in den Blick genommen und haben ja relativ gut auch große entscheidende Köpfe mit akquiriert im Markt. Die wollen in so eine Ecke gehen. Und wenn die mal so ein Ökosystem aufbauen, wo dann auch die Bewirtschaftung mit berührt ist, also die technische Thematik auch mit, dann wird es, glaube ich, auch spannend für so tradierte Akteure in unserer Branche.
Ja, das glaube ich. Nun ist dein Mindset natürlich besonders innovativ. Du hast viel gesehen, du interessierst dich für das Thema, du brennst darauf. Wie gibst du denn diese Motivation, die dir innewohnt, an deine Studierenden weiter? Das ist ja mit Sicherheit nicht ganz einfach. Ich meine, die lernen viel Theorie in deinem Studiengang. Wie gibst du diese innovative Praxis weiter und vielleicht auch dieses Gefühl, ständig Dinge und Prozesse hinterfragen zu müssen oder auch zu können?
Ja, das ist eine spannende Frage. Auch ich komme ja nicht nur mit meinem Branchenschwerpunkt aus der Immobilienwirtschaft, sondern ich bin ja auch noch in einem sehr beharrungsresistenten System mit einem Hut, nämlich der Hochschule. Also ich bin seit Jahren in der Kommission für Digitalisierung der Lehre und ich sagte, wenn diese unsägliche Pandemie nicht gekommen wäre, dann wären wir immer noch auf dem Stand von 1870 bei uns in der Hochschule. Ja, der Impuls war jetzt ganz hilfreich, aber wir sind in der Tat ja in diesem in dieser Fachhochschulausbildung nie so theorielastig, wie du es gerade angedeutet hast. Wir sind ja sehr anwendungsnah und wir haben in der Tat sehr spannende Formate auch in unsere Lehre integriert. Wir haben die Zeit genutzt und ich sag mal ganz frei, wenn Professoren ausscheiden, weil sie auf Lebenszeit berufen sind, also Lebenszeit ist Quatsch, aber zumindest als beamtete Professor bist du ja relativ lange im System. Und wenn man aus Altersgründen 3-4 Leute verabschiedet, die guten Job gemacht haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, neue Themen zu integrieren und neue, auch didaktische Themen anzugehen. Und wir haben in der Tat in letzter Zeit neue Formate entwickelt. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich bin ja in einem System groß, wo Zellenbüros noch gelebt werden, ne? Also wir haben den modernsten Gebäudebestand aller Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Das ist noch nicht so alt, das Gebäude, in dem ich arbeite. Aber wir haben Zellenbüros. Und als wir damals gesagt haben, hey, da gibt es doch schon andere Konzepte, haben wir gesagt, nee, das hält nur auf, lass mal lieber und wir machen die klassischen Zellenbüros. Also ich wohne 20 Quadratmeter mit einer Anwesenheitsquote, die so unterirdisch ist, dass keiner von deinen Empirien da mithalten kann. Also ich bin ja insgesamt nur an 4 Tagen die Woche muss ich der Hochschule zur Verfügung stehen. Ansonsten mache ich Nebentätigkeit, so wie das, was wir gerade hier betreiben. Und ich bin aber auch in Projekten, ich bin im Hörsaal, das heißt, ich bin so gut wie nie in meinem Büro. Gleichzeitig haben wir aber, wenn wir jetzt mal von der Pandemie absehen, unglaublichen Mangel an Lernräumen für die Studierenden. Die wurden nämlich gar nicht bedacht bei diesem Neubau. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht in unserem Teamprojekt, was schon im ersten Semester des Studiengangs läuft, habe ich mit einem Kollegen zusammen, dem Fritz Kerker, der auch aus dem gleichen Stall kommt wie ich, eben auch einer der Innovationsforscher, wir haben jetzt gesagt, wir machen mal Teamprojekte, wo 4er-Teams von Studierenden eben die erwerben da wirklich Credits für ihren Studienverlauf. Das ist keine Spielwiese, sondern wirklich studienintegrierte Leistungen. Die sollen unsere beiden Büros, da sollen sie die Trockenwand rausreißen und in der Tat mal umgestalten zu einem Kreativ- oder Reallabor. Das heißt, dass ich da zwar eine Prüfung mal machen kann, aber gleichzeitig die Studierenden Lernräume dafür anmieten, mit der Zugangsregelung, mit dem neuen Mobiliar. Also wir haben da ein schönes Budget losgeschlagen, um das mal umzusetzen. Und ich bin ganz gespannt, was die Studierenden zur Zeit sich der Arbeit. Wir sind ja viel kreativer, ne? Das sind diejenigen, die New Work leben wollen, im Gegensatz zu unserer Verwaltung, die die Zellenbüros eben noch propagieren. Und das ist so ein Projekt, zum Beispiel für ein Projekt, wo die Studierenden mal wirklich angefasst, nicht nur Mathe, Physik und Mechanik im ersten Semester trocken lernen müssen, wo sie dann nachher fragen, wo habe ich eigentlich das Kreuz gemacht, sondern wirklich schon im ersten Semester Teambuilding ausprobieren, wirklich solche Themen einfach mal umsetzen. Und das Schöne, das wird dann auch Realität. Also wir setzen diese Themen dann nachher auch um und wollen dieses Reallabor, dieses ehemalige Zellenbüro tatsächlich so umnutzen. Und das heißt, anwendungsorientierte Lehre, wo die Studierenden im Prozess des Lernens wirklich solche Projekte umsetzen. Ich finde das eine ganz tolle Geschichte. Und wenn wir dann noch Digitalisierungsthemen hier andocken, und das machen wir in der Tat bei uns auch. Ich habe jetzt neulich mit so einem Navis-Trolley unsere Hochschule digitalisiert, also einen 3D-Scan gemacht. Und dann werden wir Live-Sensoren integrieren, um einfach mal zu detektieren, wann ist die Tür denn das letzte Mal aufgegangen? Muss man da überhaupt noch rein und zu reinigen? Sowas werden wir mit den Studierenden tatsächlich austesten. Und das heißt, schon in die Lehre das zu integrieren, versetzt nachher die Studierenden auch in der Handlungsfähigkeit, das hoffentlich in der Branche umzusetzen, zumindest so ein Mindset schon mal aufzubauen. Das ist zumindest die Hoffnung.
Das finde ich total spannend und das, was du sagst, klingt auch wirklich faszinierend. Das hätte ich mir in meiner Hochschulausbildung wahrscheinlich sehr gewünscht. Das geht vielen anderen, die das jetzt hören werden, mit Sicherheit auch so, aber so ein sehr lebendiges Umfeld, in dem man auch frei etwas gestalten, auch mal etwas ausprobieren kann, das ist schon eine sehr gute Voraussetzung, die ihr da schafft an der Westfälischen Hochschule. Markus, ich muss leider etwas auf die Zeit schauen. Ja, du hast es gesagt, du bist Beamter, deine Zeit ist sehr kostbar und die Nebentätigkeit Lehre. Deswegen würde ich vorschlagen, ein Thema noch ganz kurz zu beleuchten. Dein InnoFM-Podcast, woher kam die Idee? Oder warum machst du das? Es zwingt dich ja keiner.
Nee, es zwingt mich keiner. Das ist ganz schlicht, so wie die meisten kreativen Ideen im Innovationsbereich nicht aus Kreativsitzungen kommen oder aus irgendwelchen Brainstorming-Sitzungen, synthetisiert irgendwo, ne, in so einem Raum, sondern die meisten Ideen kommen unter der Dusche oder beim Joggen.
Oder das beim Bier an der Theke.
Ja, wunderbar, auch beim Bier oder beim Wein. In der Tat, das ist ja empirisch lange belegt und diese Idee ist mir schlichtweg auch beim Joggen gekommen. Also ich höre deinen Podcast beim Joggen. Ich versuche auch in dieser Pandemie, in dieser unsichtlichen Pandemie, wo ich mich ja auch seit Monaten jetzt in diesem Homeoffice befinde und auch virtuelle Veranstaltungen über Zoom mit den Studierenden, ja, mehr, das funktioniert alles, aber es ist nicht das Gleiche, muss man sagen. Also ich versuche mich morgens beim Joggen ein Stück weit aus dieser, ich nenne sie immer, ja, Pandemie, Pseudopandemie, Depressions, Antiprophylaxe und so, ne? Also können wir alles drüber schmunzeln, aber es ist letztendlich so. Und das ist mir beim Joggen gekommen. Also die Idee, ich höre gerne Podcast. Das war damals auch der Podcast von Christoph Käse. Ich gehört habe gesagt, hey, warum machen wir das eigentlich nicht mal in unserer Branche? Gesagt, getan, habe das Mikrofon von meinen Jungs am Schreibtisch gestohlen, die ihren Gaming-PC nicht mehr so benutzen, weil sie einfach aus dem Alter rausgewachsen sind zum Glück. Habe das Ding genommen, auf meinen Schreibtisch gestellt und einfach mal ausprobiert. Einfach mal machen, einfach mal Innovation ausprobieren. Nicht erstmal Stäbe bilden und jahrelange Planung, sondern einfach mal machen, ist ja das, die Devise. Und auch das Scheitern einkalkulieren. Aber unser Podcast, deiner, genauso wie meiner, ist ja ganz gut angelaufen. Bereichert so eine Branche, glaube ich, können wir ganz gut sagen, gegenseitig auf die Schulter klopfen, ist da mal angesagt. An der Stelle, ja, es hat funktioniert und da bin ich auch im Nachhinein ganz froh und werde auch sicher noch einige Zeit dabei bleiben.
Ja, das hoffe ich. Ich kann hier auch mal an unsere Hörer sagen, wenn jemand von euch gern mit Markus sprechen möchte, schreibt ihn noch bei LinkedIn an. Er ist mit Sicherheit, genauso wie wir, immer auf der Suche nach tollen Gesprächspartnern. Wer also im Bereich Digitalisierung des Facility Managements, innovatives Denken und Co. etwas zu sagen hat oder etwas gern loswerden möchte, dann steht Markus übrigens inzwischen auch bei Clubhouse zur Verfügung.
Ja, Freitag 17 Uhr, wir sehen uns dann. Nein, wir hören uns dann, ne, Andy?
Wir hören uns
dann, auch schon, genau. Sehr, sehr viel aktiver als ich und mit ganz tollen Formaten und ganz tollen Themen. Ne? Übrigens, der Aufruf gilt insbesondere in Richtung Frauen. Ne? Wir sind in der Immobilienszene ja, ich sag mal, gendermäßig nicht ganz so gleichgewichtig aufgestellt. Und da kriegen wir nicht nur auf Clubhouse den Aufruf, holt da mal die Frauen auf die Bühne, sondern natürlich auch gerne als Interviewpartner in unseren Podcasten. Frauen natürlich sehr gerne gesehen, ne?
Ja, das ist nochmal wichtig, das zu betonen, natürlich. Also wir haben hier den Luxus oder das Privileg, dass wir schon sehr viele tolle Frauen auch im Podcast hatten, aber ich kann mir vorstellen, dass das in anderen Bereichen wirklich eine Herausforderung ist, die es zu meistern gilt. Markus, vielen lieben Dank, dass du mir hier meinen tristen Lockdown-Alltag etwas versüßt hast. Bevor ich dich entlasse, möchte ich aber noch eine kurze Kirsche loswerden. Kirsche, das sagt man ja so auch im Ruhrgebiet, ne, gib mich die Kirsche. und zwar, das hatten wir schon mal auch im Podcast, da war es Zen-Meditation. Du betreibst Tai Chi, kann man das sagen? Du betreibst es oder du folgst der Idee des Tai Chi? Kann man das so sagen?
Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren müsste, aber ja, in der Tat, ich mache Tai Chi. So, wir sind ja da im Ruhrgebiet sehr bodenständig, ich mache, ne? Also ich mache Tai Chi seit einigen Jahren. Ich bin ja als Kind des Ruhrgebiets natürlich mit dem Ball groß geworden. Ich habe da früher auch mehr schlecht als recht vorgetreten, ne? Ist klar. Übrigens, nur der RWE, ne? Also ich sag nur.
Oh ja, herzlichen Glückwunsch. Aber hier in Erfurt ist.
Das ist ein anderes Thema.
Hier in Erfurt ist übrigens nur der RWE noch Rot-Weiß Erfurt. Ja. Wir haben die richtigen,
okay,
Rot-Weiß.
Ja. Aber dann eint uns ja auch diese Leidenschaft. Nein, also ich habe ganz viele Ballsportarten gemacht und bin irgendwann durch einen Zufall, glaube ich, ja, doch kann man sagen, zu diesem Tai Chi gekommen. Und das liegt natürlich auch im Kopf, dass wie in vielen anderen Themen, im Innovationsbereich, genauso wie in vielen anderen Bereichen, das hängt dann schlichtweg von den Köpfen ab, ne, ob man begeistert wird. Und das ist tatsächlich so gewesen. Und ich bin jetzt seit Jahren dabei und muss sagen, es ist unglaublich, eine tolle Bereicherung. Dieses Tai Chi ist ja vielfach so als Schattenboxen belächelt, ist aber gar nicht, sondern ist wirklich auch eine meditative, aber auch körperliche Beanspruchung. Ich lerne meinen Körper ganz neu kennen und habe vor allen Dingen eine wunderschöne Abwechslung, eine wunderschöne Entspannung für den Alltag. Und ich meine, ne, wir sind als Beamte 24/7 im Dienst und dann kommt noch die Nacht hinzu. Also es gibt schon mal ein paar stressige Momente und das ist eine ganz tolle Ablenkung. Wirklich, dieses Tai Chi kann ich nur empfehlen. Das ist einerseits sportlich, aber auf der anderen Seite gibt es ein ganz neues Körpergefühl. Und das genieße ich in der Tat seit einigen Jahren jetzt.
Vor allem hilft es ja dabei, auch die vielen Gedanken, die man hat, vielleicht etwas neu zu sortieren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das total viel Sinn ergibt, auch um seinen eigenen Körper kennenzulernen.
Ohne Frage. Also hättest du mir vor Jahren gesagt, dass ich irgendwann mal Tai Chi mache, dann hätte ich wahrscheinlich mit einem müden Lächeln hätte ich da geantwortet. Aber so ist das Leben. Ne? Vielleicht ist das auch so die Lebensphase, das Alter an der Stelle. Ne? Es fallen nämlich nicht nur die Haare aus, sondern man macht auch irgendwann Tai Chi und tritt nicht mehr selber vor den Ball. Ich weiß nicht, was da alles so ursächlich war, aber ich kann es nur empfehlen.
Ja, super. Markus, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Das Wichtigste, bleibt gesund. Viele Grüße gehen raus nach Nordrhein-Westfalen ins Ruhrgebiet. Nochmal herzlichen Glückwunsch, auch dass RWE im DFB-Pokal so Vollgas gibt. Und herzlichen Dank für das Gespräch, für die tollen Insights. Alles Gute für deinen Podcast, alles Gute für die Westfälische Hochschule und deine Studierenden. Und dann hören wir uns bald bei Clubhouse.
Wunderbar, Andy. Ich danke dir für diese coole Podcast-Folge in deinem Podcast. Danke für die Gelegenheit und danke für die Grüße. Die gebe ich natürlich sehr gerne zurück. Bleib schön gesund und wir hören uns dann auf Clubhouse.